Guten Morgen. Ganz herzlich grüße ich Sie, grüße ich euch zu unserem Dreiklang-Gottesdienst. Dreiklang-Gottesdienst heißt, wir machen etwas anders oder etwas besonders. Das Musikteam ist da, wir singen fast nur neuere Lieder. Und das Besondere heute ist, dass ich Sie auf eine etwas längere Reise mitnehme durch die Bibel in die biblische Welt zu unserem Thema Unser Vater. In jedem Gottesdienst beten wir Vater unser. Aber haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was steckt denn eigentlich hinter diesem Vaterbild in der Bibel? Es gibt Menschen, die haben ein Problem damit, Gott als Vater zu sehen. Da kann ich sagen, da seid ihr in der besten Gesellschaft, denn die Bibel hat auch ein Problem mit diesem Vaterbild. Davon hören wir. Es gibt viele andere Bilder, mit denen wir von Gott sprechen, über Gott sprechen, Gott als König, Gott als Richter, Gott als Hirte, Gott als Burg und Schild. Wir können immer nur in Bildern von Gott sprechen. Und so ist es auch wichtig zu begreifen, bei dem Vaterbild geht es nicht um eine Geschlechtigkeit, sondern um ein Bild, genauso wie auch die Bibel von Gott als Mutter sprechen kann. Wir singen das erste Lied, Nummer 8 aus dem neuen Liederbuch, Bis zu uns wie ein Vater. Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns im Wechsel Psalm 89 beten im neuen Gesangbuch, die Nummer 912. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils.
Und ich will ihn zum Erstgeborenen
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Vater, ich komme heute im Gebet zu dir und bin dankbar, dass ich dein Kind bin. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber du bist der barmherzige Vater, der auf mich wartet und mich mit offenen Armen aufnimmt. Du hast mir vergeben und mich als dein Eigentum angenommen, und ich bin so dankbar, dich meinen Vater, mein Papa nennen zu dürfen. Danke, dass du mich liebst. Ich liebe dich. In der Stille lege ich vor dich, was meiner Beziehung zu dir im Weg liegt und wofür ich dir in meinem Leben zu danken habe. Vater, danke, dass du ein guter Gott bist. Amen. Nehmen Sie Platz. Aus dem dicken Gesangbuch singen wir 610 Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre. Liebe Gemeinde, zum Thema Unser Vater kann jede und jeder etwas sagen. Da sind wir alle Experten. Wir haben alle Erfahrungen mit dem Vater. Und diese Erfahrungen sind nicht gleich. Sie decken sich nicht. Ich denke, wenn wir uns austauschen würden, dann würde jeder und jeder etwas anderes erzählen. Gute Erfahrungen mit dem Vater oder furchtbar schlechte Erfahrungen. Manche mussten ohne Vater aufwachsen, andere erlebten einen unsicheren Vater. Den einen Vater kannte man nur arbeiten, der andere lag viel auf dem Sofa. Andere Väter waren aggressiv oder schlugen. Manche Väter erarbeiteten viel Geld und Besitz. Manche Väter waren stets abwesend. Andere waren sehr zugewandt, liebevoll, unterstützten in der Ausbildung und waren da, wenn seine Hilfe benötigt wurde. Hattest du einen liebevollen Vater? Wenn nicht, nach welchen Bedürfnissen sehnst du dich dein Leben lang? Wenn ja, dann darfst du voller Dankbarkeit sein. Die Grundlage aller Vatererfahrungen auf allen Erdteilen der Erde jahrtausende lang für alle Kinder von Anfang des Lebens an, die Grundlage aller Vatererfahrungen ist die Erfahrung des Vaters in der Familie, ist das Erleben des Hausvaters. Daraus entwickelte sich das Patriarchat, die Herrschaft des Vaters. Die biblische Zeit war in ihren Jahrhunderten zutiefst geprägt von diesem Patriarchat. Der klare Chef im Haus ist der Hausvater. Er ist der Hausherr. Die ganze Macht lag in der Hand des Hausvaters. Alle anderen waren unter seiner Vormundschaft, auch seine Ehefrau oder seine Ehefrauen. Alle Frauen des Hauses, alle Kinder des Hauses, alle unverheirateten Verwandten des Hauses und alle Diener und Sklaven standen unter der Herrschaft des Vaters. Das ging in der Antike so weit, dass der Vater sogar die eigenen Kinder töten konnte. Das war gar kein Unrecht. Jeder Hausvater kann die Kinder töten, die er nicht will. Das war selbstverständlich. Es war keine Strafe drauf. Der Vater war Herr über Tod und Leben. Nehmen wir mal Rom. Wenn ein Kind geboren wurde, legte man es nackt vor die Füße des Hausvaters. Er betrachtete das kleine Wesen, lächelte er, dann durfte es leben. Wandte er sich ab, warf man es in den Fluss, in den Tiber oder ließ es in öffentlichen Toiletten, den Latrinen, zurück. Die unerwünschten Kinder entsorgte man sofort. Doch wenn der Vater das Kind ansah und sein Gesicht aufhellte, wenn sein Angesicht über dem Kind leuchtete, bedeutete das, du darfst leben. Das ist der Grund, warum es beim aaronitischen Segen heißt, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Daher kommt es. Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns. Was ist das für eine wunderbare Aussage, wenn man im Hintergrund weiß, dass in der damaligen Zeit dieses Anschauen des Vaters ganz anders aussehen konnte? Wer wurde damals umgebracht? Alle missgebildeten Kinder, die waren chancenlos. Aber auch die Mädchen. So ab dem dritten Mädchen hat man sie in der Regel nicht aufgezogen. Die männlichen Söhne dagegen, wenn sie gesund waren, hat man aufgezogen und durchnummeriert. Sie bekamen ihre Namen nach der Reihenfolge der Söhne. Primus, der Erste, Secundus, der Zweite, Quintus, der Fünfte, Octavian, der Achte. Kaiser Octavian war der achte Sohn seines Vaters. Also der Hausvater hatte das Recht auf Tötung, er hatte auch das Recht auf die Erziehung, er hatte das Recht auf den Besitz, auf den Verkauf von Besitz,
Das gesamte Geschäftsrecht lag in seiner Hand. Er war der oberste Vertreter des Hauses. So unverrückbar wie die Ordnung von Sonne, Mond und Sternen galt, der Vater regiert die Familie. Das war die ewige Ordnung. Und seine erste Aufgabe war, Macht auszuüben. Daraus ergibt sich die Frage, wie geht er um mit dieser Macht? Manche Väter nutzen sie despotisch, diktatorisch, cholerisch. Ihre Zornesader schwillt und sie herrschen mit eiserner Hand. In der Antike sprach man Väter deshalb mit sie an. Denn wenn der Vater zornig wurde, konnte das Böse enden, im schlimmsten Fall tödlich. Diese Angst vor dem Vater saß tief, Respekt und Scheu prägten das Verhältnis. Der Hausvater war also der Herr des Hauses und diese frühe Erfahrung mit der väterlichen Autorität, die jeder Mensch in den prägenden Jahren seines Lebens machte, wurde dann auf den Himmel, auf die Götter übertragen. In allen Regionen jener Zeit begegnen wir den Göttervätern. Der oberste Gott ist stets ein Vater, der Vatergott. Er herrscht als Chef im Pantheon im Götterhimmel. Im römischen Pantheon ist es Jupiter. Der Name Jupiter enthält sogar das Wort Pater, Vater. Jupiter, Pater, Vater. Jupiter ist der höchste Gott, schlicht der Vater. Er gilt als Vater und Schöpfer der Götter und Menschen. Und im griechischen Pantheon übernimmt Zeus diese Rolle. Auch er ist Vater und Schöpfer der Götter und Menschen. Alles dreht sich um die Väter. Das Muster bleibt überall gleich, so entsteht ein Gesamtsystem. Aus den Göttervätern entwickelt sich die väterlichen Religionen und die Oberpriester dieser väterlichen Religionen sind alles Männer. Der Chef des Tempels ist immer ein Mann. Und die Priester werden zu den geistlichen Vätern eines Volkes. Hausvater, Göttervater, Priestervater, sie bilden eine Einheit. Diese stützen sich gegenseitig und legitimieren sich gegenseitig. Zusammengefasst können wir sagen, die Vatererfahrung des Hausvaters wird als Modell genommen für den Göttervater und für den Priestererfahrung. Diese Vatererfahrung war die Grundlage aller Grundlagen. Und jetzt kommt der zweite Baustein. Wir schauen ins Alte Testament und fragen danach, wie Gott im Alten Testament dargestellt wird. Was denkst du, wie oft wird Gott im Alten Testament eigentlich als Vater bezeichnet? In allen Religionen der damaligen Welt wird der oberste Gott ständig als Vater bezeichnet, besungen, angeredet. Das kommt tausende Male vor. Und jetzt schauen wir in das Alte Testament hinein. In der gesamten Tora, also in allen fünf Büchern Mose, die Grundlage im Judentum, gibt es nur eine einzige Stelle, in der Gott als Vater bezeichnet wird. Eine einzige Stelle. Und diese einsame Stelle ist mit ziemlicher Sicherheit ein Nachtrag aus viel späterer Zeit. Also in der gesamten Tora wird Gott nicht als Vater angeredet. Gott als Vater, das kommt in der Tora, in den fünf Büchern Mose, nicht vor. Ist dir das schon mal aufgefallen? In der Tora wird Gott oft als der Schöpfer beschrieben, als der Allmächtige und als Gott der Vorväter, Abraham, Isaak, Jakob. Gott wird aber nicht als Vater beschrieben. Und jetzt nehmen wir das gesamte Alte Testament. Im gesamten Alten Testament wird Gott nur 15 Mal als Vater bezeichnet. Zum Vergleich. Der Gottesname Jahwe kommt über 6800 Mal vor. Die Bezeichnung für Gott, Elohim, kommt über 2300 Mal vor. Die Bezeichnung für Herr, Adonai, kommt über 450 Mal vor. Gott als Vater, das aber kommt nur 15 Mal vor. Es ist eine der seltensten Gottesbezeichnungen im Alten Testament. Und noch auffälliger ist, Gott wird im gesamten Alten Testament kein einziges Mal als Vater angeredet, angebetet. Also kein einziges Mal die Gebetsanrede Vater, mein Vater oder unser Vater. Auch in den 150 Psalmen nicht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist ein völlig verblüffender Tatbestand und unter uns Christen ist das fast völlig unbekannt. Im Alten Testament wird Gott nur ganz selten als Vater bezeichnet und kein einziges Mal als Vater angeredet, angebetet. Keiner betet zu Gott, mein Vater oder unser Vater. Warum ist das so? Das hat seine Gründe. Wir versuchen das zu verstehen. Zwei Gründe. Der eine Grund besteht darin, wir haben es schon gehört, dass alle Nachbarvölker Israels ihre höchsten Götter als Vater ansprachen. Das Wort Vater war damals religiös stark belastet. In Jeremia tadelt Gott die Völker. Sie sagen zum Stein, mein Vater, und zum Holz, du hast mich geboren. Sie formen Götterfiguren aus Stein und Holz und verehren sie als Vater, wie es die umliegenden Völker tun. Das ist untragbar. Im Alten Testament steht fest, Gott als Vater anzureden, ist ein heidnischer Brauch und den übernehmen wir nicht. Der zweite Grund, warum Israel Gott nicht mein Vater nennt, ist ganz wichtig. Der Gott Israels ist ein Befreier. Ein Gott als Befreier, das war damals neu. Die Götter der Antike hatten mit Befreiung nichts zu tun. Im Gegenteil, sie sollten die Macht der Herrschaft sichern, sie segnen und stützen. Das war ihr Zweck. Doch der Gott Israels war anders. Anders als diese Götter und anders als die Herren, die sich von ihnen absichern ließen. Er befreite. Und das macht den Glauben Israels so einzigartig. Die Israeliten waren Knechte, Zwangsarbeiter der Ägypter. Und ihr Gott tat, was sie selbst nicht konnten. Er befreite sie aus der Knechtschaft. Er führte sie in ein Land, in dem sie frei waren. Und das ist die Urerfahrung Israels. Und die gibt es nirgendwo auf der Welt, nur in Israel. Und nach dieser Erfahrung konnte Israel Gott nicht Vater nennen. Ihn als Vater anreden, das war unmöglich, denn die Väter in dieser Welt waren keine Befreier. Und darum stellt sich im Dornbusch Gott Mose ganz anders vor. In der Geschichte am brennenden Dornbusch, da fragt Mose Gott, wer bist du denn, was soll ich denn sagen, wer mich schickt? Und dann sagt die Stimme aus dem Busch, ich bin Jahwe. Ich bin Jahwe. Hier wird dieser Name Gottes zum ersten Mal genannt. Es ist der Eigenname Gottes. Gott stellt sich nicht vor mit Mose, ich bin dein Vater im Himmel, sondern ich bin Jahwe, ich heiße Jahwe. Jahwe heißt übersetzt so etwa wie, ich bin für dich da, ich bin für euch da. Ich werde für dich da sein, ich werde für euch da sein. Das ist der richtige Name für Gott und in diesem Namen, da steckt nichts Autoritäres, nichts Unterdrückerisches, nichts Angstmachendes, kein Machtgehabe, keine Vatergewalt. Jahwe setzt alles auf die Zuwendungslust. Wenn das Geheimnis, von dem alles Leben kommt, Jahwe ist, dann ist das Göttliche an Gott die Zuwendungslust. Und die Zuwendungskraft, nichts Autoritäres, nichts Angstmachendes. Wo du Jahwe sagen kannst, da bist du daheim, da bist du geborgen, denn Jahwe ist für dich da und wird für dich da sein. Das ist sein Wesen. Und hier spüren wir ein Stück weit, dass Jahwe nicht mit Vater wiedergegeben werden kann. Jahwe ist der Name Gottes und dieser Gott befreit die hebräischen Fronarbeiter, die Zwangsarbeiter, aus einer patriarchalischen Großmacht, in der der Pharao der Supervater ist. Der Pharao, das ist wirklich ein echtes Vateridol. Und die Hebräer waren die Knechte von diesem Supervater. Aber Jahwe ist jetzt der, der die Fronarbeiter aus der Knechtschaft von diesem Supervater rausholt. Als Mose dann zum Pharao geht und sagt, können wir in der Wüste feiern, da fährt ihn der Pharao an. Das täte euch wohl so gefallen, nichts zu schaffen, ihr faulen Säcke. Und wer schickt euch denn? Da sagt Mose, der Gott der Fronarbeiter. Darauf der Pharao, was, der Gott der Fronarbeiter, den kenne ich nicht. Ja, für die Väter dieser Welt, für den Pharao und den Kaiser Augustus ist Jahwe völlig unbekannt. Denn Jahwe ist kein Vateridol. Jahwe ist der Befreier. Und als Befreier tritt er gegen die Väter dieser Welt an, gegen die Machthaber und Unterdrücker. Und wenn Jahwe der Befreier ist, dann kann er nicht selber Vater heißen. Du kannst doch nicht einen Befreiergott mit dem Unterdrückerbegriff benennen. Und deswegen kann der Vatername in der Tora unmöglich für Gott verwendet werden. Das Vateridol muss erst einmal demontiert werden. Man muss dieses Vateridol erst einmal gründlich beseitigen. Und das wird in der Tora gemacht. In der Tora wird das Vateridol erst einmal gründlich demontiert und dann kann langsam was Neues beginnen. Und jetzt kommt eine geheimnisvolle Stelle. Wir wandern von den 5 Büchern Mose, der Tora, weiter zu den Propheten. Beim Propheten Hosea beginnt etwas Neues. Bis dahin war es in Israel undenkbar, Gott als Vater zu bezeichnen. Auch Hosea bezeichnet Gott noch nicht als Vater. Aber bei Hosea beginnt Folgendes. Wir lesen, wie Gott in mehreren Reden zu Hosea spricht. Und hier in diesen Reden nennt Gott das Volk Israel meine Frau. Israel ist die Frau Gottes. Und wenn Israel die Frau von Gott ist, dann ist ja Gott der Mann von Israel. Und dann geht es weiter. Wir hören in diesen Reden, wie Gott Israel nicht nur als seine Frau bezeichnet, sondern auch als Sohn. Und wenn Israel der Sohn Gottes ist, dann ist Gott der Vater von Israel. In den hoseanischen Reden meldet sich Gott bei Hosea und sagt, Ephraim, meine Frau ist mir weggelaufen. Mit Ephraim meint er Israel. Meine Frau Ephraim, also Israel, ist mir weggelaufen und läuft zu anderen Männern. Und dann sagt er, O Ephraim, mein Sohn. Die Bilder gehen jetzt ineinander über. Israel wird mehrfach als Frau bezeichnet und mehrfach als Sohn. O Ephraim, Israel, mein Sohn. Er hat sich von mir abgewandt. Ich bin keine Autorität mehr für ihn. Er hat sich mir abgewandt, er hat sich mir entzogen. Für Patriarchen, für Hausväter im Orient ist es das Schlimmste, wenn die Frau abhaut. Das ist die Blamage im Orient. Wenn ein Mann sagen muss, meine Frau ist abgehauen, dann ist ihm Hohn und Spott für die nächsten 10 Jahre sicher. Und wenn dein Sohn, vielleicht sogar dein ältester Sohn, sich von dir abwendet, dann hast du als Vater versagt. Du Blamabler, bist geschmiert worden. Deine Frau ist weggelaufen. Dein Sohn hat sich abgewandt. Jetzt stehst du aber ganz schön im Regen. Wir hören hier von einer neuen Vatererfahrung. Einer Vatererfahrung, die es bisher noch nicht in der Welt der Religionen gab. Ein Gott wendet sich an einen Menschen, Hosea, und jammert fast. Meine Frau, mein Sohn ist abgehauen. Wir hören hier von einem verletzten Vater, einem gedemütigten Vater. Er ist jetzt kein patriarchalischer Vater mehr, keiner, der die Puppen tanzen lässt. Und das ist eine neue Vatererfahrung. Der Vater ist gedemütigt, er ist verletzt, er ist blamiert. Und jetzt ist interessant, was Gott zu Hosea sagt. Ich kann trotzdem Ephraim, Israel nicht aufgeben. Ich kann ihm nicht böse sein. Ich will ihn nicht hergeben. Und hier beginnt etwas ganz Neues in Bezug auf Gott. Gott, der Jahwe heißt und unser Befreier ist, ist jetzt auch ein gedemütigter Vater. Aber er ist kein Supervater, der in seinem Zorn dreinschlägt, sondern er ist ein Vater, der in seiner Liebe treu bleibt, trotz Demütigung. Auf der Zeitachse schreiten wir weiter voran. Wir werfen einen kurzen Blick auf das babylonische Exil und die Zeit danach. Hier vollzieht sich ein Wandel. Die Knechtschaft in Ägypten liegt nun weit zurück. Und erstmals spricht man in der Bibel von Gott als Vater für das Volk Israel. Aber nur an einzelnen Stellen, an ganz wenigen Bibelstellen ist das so. In dieser Epoche beschreibt man Gott als erziehenden Vater, dessen göttliche Autorität besonders betont wird. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Israel ist in dieser Zeit vertrieben aus Jerusalem, aus Israel, in Babylonien, als Gefangene lebend. Es ist in dieser Zeit wie ein schutzbedürftiges Kind, das von Gott geführt und erzogen werden muss. Aber diese Erziehung geschieht um der Fürsorge willen. Gott ist ein liebevoller Vater, der sein Kind Israel lehren und führen will. Diese zärtliche Seite des göttlichen Vaters hebt sich deutlich ab von den strengen Vaterbildern der umliegenden Kulturen. Sie entspringt dem Wesen Gottes als zugewandtem Gott mit Namen Jahwe und unterstreicht die Einzigartigkeit Gottes. Und die Vaterschaft Gottes drückt sich auch in seiner Fürsorge für die Schwachen in der Gesellschaft aus. Gott in seiner heiligen Wohnung ist ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen. Auch wenn im Alten Testament Gott selten als Vater genannt wird, prägt sein Vatersein die Beziehung zu seinem Volk. Er zeigt Fürsorge und Autorität, Liebe und Erziehung. Und jetzt machen wir einen Cut an dieser Stelle, bevor wir zum Neuen Testament gehen und singen miteinander aus dem neuen Liederbuch Nummer 84, Vater unser im Himmel.
Thank you.
Jetzt kommen wir zu Jesus. Also während im Alten Testament die Gottesbezeichnung Vater die seltenste in der Bibel ist, redet Jesus in den Evangelien etwa 170 Mal von Gott als Vater. 170 Mal. Und das ist eine richtige Explosion. Für Jesus ist die Vaterschaft Gottes nicht eine Eigenschaft Gottes neben vielen anderen, sondern Gott als Vater ist die Eigenschaft Gottes. Jesus ist der Erste, der Gott ganz von seiner Vaterschaft her versteht, der sie völlig in den Mittelpunkt stellt. In allen Gebeten, die Jesus spricht, spricht er Gott als Vater an. Jesus spricht Gott immer als Vater an. Eine einzige Ausnahme ist sein Gebet am Kreuz. Da ruft er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da sagt er mein Gott und nicht mein Vater. Aber das ist eine Ausnahme, denn es handelt hier sich um ein Zitat aus Psalm 22. Also mit einer Ausnahme spricht Jesus von Gott immer als Vater. Und er erzählt auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn und zeigt hier sein Vaterbild. Ein Vater, der wartet auf den fortgegangenen Sohn und der wieder zurückkommt. Ein Vater, der wartet, der sein Kind in die Arme nimmt und ein Fest feiert. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Eigentliche. Die Menschen in der Zeit von Israel, in der Zeit von Jesus, sie sprachen Aramäisch. Jesus auch. Und wenn sie ihren Vater ansprachen, dann nannten sie ihn Abba. Jesus auch. Abba ist das aramäische Wort für Papa. Wenn also Jesus in seinen Gebeten Gott ganz bewusst als Vater ansprach, dann können wir davon ausgehen, dass er Gott immer Abba nannte. Abba, Papa. Im Gethsemane-Gebet wird das deutlich, da ruft Jesus Abba, einfach nur Abba, Papa. Abba, alles ist dir möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. So hat bisher noch niemand Gott angesprochen. Das Wort Abba galt bisher nur für den irdischen Vater. Jesus aber spricht auch seinen himmlischen Vater so an. Dieses Wort Abba für Gott muss jetzt so eingeschlagen haben, es ist so neu, dass sogar Paulus in seinem Römerbrief sagt, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Kindschaft, der sagt Abba. Mitten im griechischen Paulusbrief an die römische Gemeinde kommt auf einmal das aramäische Wort Abba vor. Und da merkt man, wie dieses Wort gesessen hat. Das ist so neu, so auffällig. Auch im Galaterbrief ist das so. Paulus schreibt, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Im Vaterunser beten wir, unser Vater in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir lesen im Lukas-Evangelium, da kommen die Johannesjünger und sagen zu Jesus, du, Johannes lehrt seinen Jüngern beten, lehrst du uns auch mal beten? Und dann lehrt ihnen Jesus ein Modellgebet. Und weil Jesus mit seinen Jüngern in Aramäisch sprach, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass Jesus so lehrte, also wenn ihr betet, dann betet, Abba, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Jesus sagt Abba, er sprach vom Reich des Abbas. Das Wort Abba ist die Zärtlichkeitsform von Vater. Die ersten zwei Worte, die ein jüdisches Kind lernt, ist Ima, das heißt Mama, und Abba, das heißt Papa. Ima und Abba, das sind die Zärtlichkeitsformen aus der Kleinkindersprache für Mama und Papa. Aber diese beiden Worte, die kannst du doch nicht auf Gott anwenden, das ist doch viel zu privat. Aber ist derjenige, mit dem du in den gleichen Räumen wohnst, mit dem du die gleiche Luft atmest, der mit dir auf der gleichen Toilette sitzt. Im Judentum gibt es kein Gebet, in dem Gott mit Abba angeredet wird. Im Judentum gibt es diese Zärtlichkeitsform nicht. Abba ist da viel zu familiär. Das ist ein ganz zärtliches Wort. Das setzt eine so intime Nähe voraus, dass man das auf Gott doch nicht übertragen kann. Aber genau das hat Jesus bewusst getan und zwar bevorzugt. Er hätte viele andere Möglichkeiten gehabt, Gott anzureden. Das Judentum hat eine sehr reiche, wertvolle Gebetsliteratur. Und viele Möglichkeiten gibt es da, mit denen Jesus zu Gott hätte beten können. Aber er wählte ein neues Wort, Abba, Papa. Und genau dieses intime, zärtliche Wort Abba ist für Jesus die Version von Yahweh, von Gott, der für dich da ist. Abba ist nichts Angsterzeugendes, nichts Distanziertes, nichts Autoritäres, nichts Unterdrückerisches, sondern Abba ist der Inbegriff von Zärtlichkeit, von Nähe und Zuwendung, von Geborgenheit, Urvertrauen, Unbeschwertheit. Wo ich Abba sagen kann, da ist Heimat. Wo ich Abba sagen kann, brauche ich keine Verbeugungen mehr machen. Abba ist ein Wort von tiefer Intimität, das sich nicht in die starren Rahmen offizieller Gesetze und Normen zwängen lässt. Es ist ein Ausdruck von Nähe, von Vertrautheit, die in ihrer Einfachheit und Wärme keine formellen Schranken kennt. Und wenn eine 20-Jährige, ein 30-Jähriger, der normalerweise seinen Vater siezen muss, weil der Vater auch der Hausherr ist, wenn dieser zu Gott jetzt Abba sagen darf, dann denkt er nicht an die patriarchalische Macht des Vaters, sondern dann fühlt er sich von diesem himmlischen Vater verstanden und dann ist eine intensive Nähe zu spüren. Jesus gibt mit diesem Wort Abba der patriarchalischen Vaterreligion den Abschied. Gott ist nicht die oberste Spitze eines totalitären Systems. Er ist kein autoritärer Unterdrücker. Er wertet die Frau nicht ab. Er prügelt keine Kinder. Nun stellt sich die Frage, wie lange wird der Mensch leben, der als erster in der Geschichte Gott mit Abba angesprochen hat? Werden die Menschen jubeln? Werden sie Dankbarkeit empfinden? Oder wird ihre bisherige männlich-väterliche Machtstruktur ins Wanken geraten? Wie lange hat Jesus gelebt? Er lebte nicht lange. Ans Kreuz haben sie ihn gehängt. Aber mit seiner Abba-Beziehung hat Jesus Neuland betreten. Er wagte sich in ein unerschlossenes Gebiet, wo es keine ausgetretenen Pfade gab. Abba war sein neues Wort für Gott. Wir heute hier dürfen von Jesus lernen. Wir können unsere Beziehung zu Gott neu und anders denken und leben. Und wir Männer müssen uns fragen, was für ein Vater will ich sein? Will ich ein autoritärer, bestimmender Vater sein oder ein liebevoller, zugewandter und fürsorglicher Vater? Dazu helfe uns Gott, unser Vater. Amen. Lege deine Sorge nieder. Wir singen aus dem neuen Liederbuch 175.
Wir beten. Mein Vater im Himmel, wie wohltuend und heilsam ist es zu wissen, du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Vor allem, wenn es dunkel ist in meiner Seele und mein Kreuz zu schwer wird, dann spüre ich, wie notwendig es ist für mich, dir immer wieder zu sagen, Vater, ich glaube an deine Liebe zu mir.
Wir teilen unser Leben jeden Tag mit vielen Menschen. Jeden Tag erleben wir, dass sie nett zu uns sind oder uns Probleme machen. Was diese Welt braucht, weißt du wohl. Wir halten dir all das hin, was uns heute bedrängt und bewegt. Wir machen uns Sorgen um diese Welt. Wir hören so viel von Kriegen und Gewalt. Es macht uns Angst. Und uns tun die Menschen leid, die getötet, verletzt und vertrieben werden und alles verlieren. Wir wünschen uns eine gerechte Welt.
Wir lieben unsere Kinder. Sie brauchen viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Wir wünschen nur das Beste für sie. Wir denken an die Welt von morgen. Wird sie unseren Kindern Raum zum Leben geben? So viele Entwicklungen erscheinen uns unheimlich. Arbeitsplätze werden abgebaut. Wir wissen nicht, was uns im Alter erwartet. Die Weltpolitik kommt uns wie wild geworden vor. Was haben wir noch unter Kontrolle? Wir bitten in all den großen Strömungen unserer Zeit um viel Zuversicht.
Wir lieben unsere Mütter und Väter. Manchmal ist gar nicht so einfach, sich zu verstehen. Es kann aber auch so gut tun, füreinander da zu sein. Wir wissen, dass wir als Eltern an so vieles zu denken haben. Wir wünschen uns, dass wir uns ganz nahe sind und dass wir uns sehen, wie wir sind.
Und alles, was wir jetzt nicht sagen können, legen wir in das Gebet, das dein Sohn Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Jahreslosungslied vom Liedblatt. So viel Gutes, das habe ich gar nicht mit so vielen gerechnet. Also guck mal, dass die Liedblätter ein bisschen verteilt werden können, dass alle irgendwie die Möglichkeit haben, mitzusingen. Dankeschön. Herzlichen Dank dem Musikteam für das Singen und uns Beibringen von den neuen Liedern. Danke allen Beteiligten. Wir danken auch für das Opfer vom letzten Sonntag. Es betrug 115 Euro. Das Opfer von diesem Gottesdienst ist für die Aufgaben unserer Gesamtkirchengemeinde bestimmt. Am Donnerstag, 8. Mai, laden wir ein zum Seniorennachmittag ins Gemeindehaus nach Brettach um 14.30 Uhr. Herr Martin Wahl wird über berühmte Bauwerke berichten. Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt. Nächsten Sonntag ist um 10 Uhr hier in Brettach die Konfirmation mit Pfarrerin Fritz Hopfe. Gleichzeitig bieten wir einen Gottesdienst in Langenbeutingen an um 10 Uhr mit Predikant August von Eckartstein. Bitte erheben Sie sich. Am kommenden Sonntag werden folgende Kinder aus Brettach konfirmiert: Lena Frischmann, Mika Geist, Alec Graham, Carla Heinritz, Luca Hermann, Sophie Rank, Nikita Springer, Lukas Stolz, Yannick Thiele, Lea Fock und Marc Vogt. Wir beten. Gott, wir bitten dich für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Familien. Stehe ihnen in allen Vorbereitungen bei. Gib ihnen die nötige Ruhe und Gelassenheit in dieser aufregenden Zeit. Hilf ihnen, ganz offen zu sein für deinen guten Geist und deinen Segen. Hilf ihnen, das Ja zu ihrer Taufe, zu dir und deiner Gemeinde mit frohem Herzen zu sagen. Lass es für sie und alle, die mit ihnen feiern werden, einen guten Tag werden, an den sie sich gerne erinnern und der Frucht trägt für ihr weiteres Leben. Amen. Jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir noch einen Taufgottesdienst. Folgende Kinder werden getauft: Elli Uhlmann aus Langenbeutingen, Luca Hermann aus Brettach, ein Konfirmand, Leonard Weibert aus Forchtenberg und Kurt Eigner aus Brettach. Wir beten. Vater im Himmel, du hast den Eltern dieses Kind geschenkt. Wir danken dir dafür. Wir wollen sie Jesus Christus anvertrauen. Hilf Elli, Luca, Leonard und Kurt, dass sie Vertrauen fassen zu deinem Wort. Wir rufen zu dir, Herr, sei ihnen ein gnädiger Vater. Amen. Geht hin mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.